Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zur allerersten Folge Laktatdusche in 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt alle eure Neujahrsvorsätze. Einer meiner Neujahrsvorsätze ist natürlich wie jedes Jahr, den Podcast hier wieder ein bisschen aktiver zu machen. Und da bin ich heute auch gleich mit dabei, die erste Folge des Jahres. Und ich habe wieder einen lokalen Gast dabei. Ich freue mich, dass heute Johannes Bremer bei mir ist. Moin, Johannes.
Moin, Lukas. Ich grüße dich.
Ja, regional sind wir in Rostock bei dir. Du sitzt bei dir im Keller. Ich sitze bei mir zu Hause. Und wenn ich so ins Bild gucke, dann sehe ich da hinten schon ein Laufband, eine Klimmzugstange, viel sportliches Equipment. Und wir wollen heute so ein bisschen über Sport reden, wie hier sowieso in dem Podcast, aber ein bisschen speziell, weil du bist, kann man sagen, Unternehmer?
Ja, kann man so sagen, genau.
Du bist nämlich der Macher von ETAP, individuelle Trainingsberatung.
Genau, ganz kurz. Ja, ETAP steht für individuelle Trainings- und Ernährungsberatung und ist eigentlich der Firmenname, so ist richtig.
Genau, und du bist in Rostock ansässig, so Dirkower Höhe müsste das sein, ne? Irgendwo,
nee, wo das. Das ist nicht mehr aktuell. Das ist eine alte Anschrift. Wir sind seit ungefähr einem halben Jahr umgezogen und haben neue Räumlichkeiten jetzt bei Rostock in Dummersdorf. Sehr gute Autobahnanbindung. Also von allen Städten, ob von Rostock oder von Stralsund oder Greifswald oder von Güstrow auch sehr gut zu erreichen.
Ich habe es von extra nochmal nachgeguckt, ne? Und das war einfach das Erste, was mir angezeigt wurde, war Dirkower Höhe.
Das war unser alter Standort, ja. Das ist wichtig, ja.
Gut, dass wir drüber sprechen. Mhm. So, dann sag doch mal, was verbirgt sich genau hinter ETAP? Also individuelle Trainings- und Ernährungsberatung ist ja erstmal vielfältig. Was kann sich der Zuhörer darunter genau vorstellen?
Ja, also eigentlich ist es so eine Herzensangelegenheit von mir, der ich mich jetzt schon seit 12 Jahren ungefähr widme. Und da verfolge ich einen ganzheitlichen Ansatz. Und konkret ist es so, wir bieten, wie der Name vielleicht schon sagt, individuelle Trainings- und Ernährungsberatung, also Ernährungsberatung natürlich an, mit den Schwerpunkten Ernährung für Sportler, Gewichtsoptimierung, aber auch Mikronährstofftherapie. Dann natürlich auch Trainingsberatung. Und das bedeutet so viel wie also Coaching und Trainingsplanung, insbesondere für Ausdauerathleten, Ausdauersportler auf Basis von Leistungsdiagnostiken, die wir hier durchführen.
Da vielleicht, das sind ja schon mal ein paar schöne Begrifflichkeiten, die du so reingeworfen hast. Würde mich gleich mal so interessieren, also was man so unter Ernährungsberatung, kann ich mir was vorstellen? Du hast
Mikronährstofftherapie, Mikronährstoffdiagnostik, was das ist. Ja, genau, da kann ich ja ganz kurz zu was verlieren. Also egal, auf welchem Gebiet wir jetzt sind, es gibt im Blut gewisse Marker, die wir messen können. Ja, das fängt an mit den Sachen, die wir im kleinen oder großen Blutbild haben, angefangen von den roten Blutkörperchen. Der Arzt misst dann manchmal noch Nierenwerte und Leberwerte, weiße Blutkörperchen. Das ist so eine Schiene, das macht ganz viel der Arzt. Was wir uns hier angucken, geht darüber hinaus. Also wir gucken uns vor allen Dingen, wenn es jetzt Sportler sind, so wie ihr, die ganzen Mikronährstoffe an. Ja, wie ist die Versorgung mit Vitamin D, mit Zink, mit Selen, mit Ferritin, also Eisenspeicher. Wie ist der Eisenspeicher? Die ganzen immunrelevanten Mikronährstoffe gucken wir uns an. Das heißt, ich möchte lange gesund trainieren. Sportler haben immer eigentlich eine höhere Belastung auf dem Immunsystem. Wenn man Sport macht, haben wir ein Open Window. Wir sind also empfänglicher für virale Infekte. Wir haben häufiger mal das Problem, dass Athleten ausfallen aufgrund von Erkrankungen, wenn es nur der Schnupfen ist. Und dem vorzubeugen, macht es halt Sinn, sich dort mal ein Blutbild, wirklich ein ausführliches Blutbild zu erstellen, also über die Sachen, die der Arzt, der Hausarzt macht. und dann genau dort reinzukommen, wie ist man aufgestellt dann mit den Vitaminen, Mineralstoffen. Es gibt auch Athleten, wo man mal gucken muss, wie sie arbeitet, die Schilddrüse zum Beispiel. Auch alles, was so leistungslimitierend ist, Q10 zum Beispiel, das kennen einige nur aus der Gesichtscreme gegen die Hautalterung. Ja, das ist aber auch ein wichtiger Stoff, den wir brauchen in der Energieproduktion, in den Mitochondrien, also in den Kraftwerken der Zellen. Da sind gewisse Stoffe ja vonnöten. Und da gucken wir uns an, wie ist der Sportler dann dementsprechend aufgestellt? Macht es Sinn, noch irgendwas zu ergänzen? Oder müssen wir vielleicht auch irgendwas ergänzen, also supplementieren? Und da macht es halt Sinn, sich das mal im Blut wirklich detailliert anzugucken. Ich bin kein Freund von diesem Gießkannenprinzip. Ja, ich nehme Multivitaminpräparat, weil irgendwas wird schon helfen. Da haben wir eigentlich immer das Problem, dass die Dosierungen dann nicht ausreichend sind, wenn wir wirklich ein Defizit haben. Oder es werden Sachen konsumiert, die nicht notwendig sind, die einfach Geldverschwendung sind.
Ja, also es ist ja hochspannend und super komplex, ne? Und wenn ich jetzt mal so rausgucke, okay, es ist jetzt gerade dunkel, weil es ist abends, aber wir haben jetzt momentan ja wieder Minusgrade, es ist glatt irgendwo, Januar, jetzt noch 4 Monate bis zum ersten Rennen. Viele machen sich ja jetzt Stress, weil sie halt diese hochintensiven Einheiten machen. So, da ist ja dann doch schon irgendwo vielleicht wichtig, dass man mal so überhaupt weiß, was hat mein Körper momentan, was braucht er. Ne, weil es ist ja, glaube ich, so auch Klassiker, viele trainieren, haben das irgendwo 4 bis 6 Wochen, schaffen sie es und dann kommt irgendwie krank und sie fangen wieder bei Null an. So, ne, das.
Ganz genau, da musste ich mich eigentlich an meine eigene Nase packen. Also vor, oh Gott, das ist schon eine ganze Weile her, weiß ich nicht, vor 6, 7 Jahren oder sowas, wo ich dann angefangen habe, auch mit dem Triathlonsport. Es ist ja doch was anderes, da werden wir darauf zu sprechen kommen. Man hat ja doch gewisse Umfänge, die man fährt. Und wenn man gewisse Umfänge, also gewisse Stundenumfänge in der Woche fährt, dann hat man natürlich auch einen höheren Verbrauch. Das ist einfach so. Und bei mir war zum Beispiel so ein Schlüsselmoment Vitamin D. Ja, ich habe einen recht hellen Hauttyp und wenn ich in die Sonne gehe, auch wenn ich in die Sonne gehe, creme ich mich ein. Und Sportler, die in die Sonne gehen, die Fahrrad fahren, die mehrere Stunden draußen sind, cremen sich sowieso ein. Und das Problem ist aber, wenn man sich eincremt, das ist gut gegen Sonnenbrand und auch gut gegen Hautalterung und auch gut gegen Hautkrebs. Das Problem ist aber zum Beispiel, die Produktion von Vitamin D über das Organ der Haut ist dann nicht mehr möglich. Und das muss man natürlich wissen. Auf der einen Seite ist der Verbrauch halt höher. Und wenn man sich dann noch schützt, kann ich das nicht mal im Sommer produzieren. Im Winter geht es sowieso nicht in den Wintermonaten. Da, wo der UV-Index unter 3 ist, sagen wir mal so. Ab April geht es dann wieder los. Und da kann man das selber produzieren. Wenn man dann auch dann kurzärmlich in die Sonne geht und nicht eingecremt ist, aber ansonsten wird das zum Problem. Und das hatte ich damals selber. Der Verbrauch wurde höher durch das umfangreiche Training und ich war ständig erkältet. Ne? Und genau, das war damals bei mir zum Beispiel so ein Gamechanger. Bei mir war Vitamin D, obwohl das bei sehr, sehr vielen ist, ein Problem. Genau, deswegen kann ich davon ein Lied singen, dass das schon sehr relevant ist.
Ja, und vielleicht abschließend so zur kurzen Einleitung. Wer ist eigentlich Johannes Bremer? Wer verbirgt sich dahinter? Sag mal so 2, 3 kleine Sachen zu dir. Also, dass du Triathlon-Verbindung hast, haben wir jetzt schon geklärt. Dass du auch dich sehr gut mit so, ich sag mal, Sportwissenschaft oder auch Sporternährung auskennst, haben die Leute jetzt auch schon so ein bisschen mitbekommen. Aber was versteckt sich noch hinter dem Namen Johannes Bremer?
Ja, genau, damit hätte man eigentlich anfangen können, ne? Ja, also ich bin Johannes Bremer. Ich bin vor 35 Jahren jetzt in Wismar geboren, dort auch aufgewachsen und zur Schule gegangen und seit ungefähr 2013 in Rostock leben. Ja, bin selbst eigentlich ein sehr sportbegeisterter Athlet. Heutzutage würde man vielleicht sagen Hybridathlet. Ja, und Inhaber und Gründer von ETAP.
Ja, du kannst ruhig erzählen, du warst mal in der Bodybuilding-Szene aktiv, ne?
Ja, tatsächlich. Das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Vergangenheit von mir. Mittlerweile ist es dann eine Mischung. Ja, also ich komme tatsächlich eher aus dem Bodybuilding. Das habe ich über 15 Jahre lang betrieben. Und mittlerweile mache ich dann halt doch selber noch den Triathlonsport, obwohl das ja eigentlich so ein bisschen wieder oder, ja, gegensätzliche Sportarten sind. Ja,
das ja, ist richtig. Und was willst du sagen, was ist so, ich glaube, anstrengend ist vielleicht der falsche Begriff, aber was würdest du sagen, ist so von der körperlichen und mentalen Belastung her so anspruchsvoller? Ist es eher dieses Bodybuilding oder doch eher so der Ausdauersport der Triathlon?
Genauso von der mentalen Schiene muss man immer sagen, das ist abhängig von der Person selbst. Also ich selber mache sehr, sehr gerne Sport. Mir macht es auch nicht viel aus, also im Kopf mehr Stunden zu trainieren. Ich trainiere sogar lieber mehr als zu wenig. Aber Bodybuilding und Triathlon sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Sportarten. Also im Bodybuilding war das so, dass 80% wirklich über die Ernährung gesteuert wurde und 20% Training waren. Und wenn man in der Woche 5 bis 7 Trainingseinheiten hatte und da war man schon wirklich gut und mehr macht auch kein Profi als 7 Trainingseinheiten die Woche, also jeden Tag dann und dann auch nur eine Stunde, dann hatte man so 5 bis 7 Trainingsstunden in der Woche. Das ist für Triathleten die untere Grenze. Sagen wir von den Ambitionierten, sicherlich gibt es auch welche, die sich als Triathleten dann bezeichnen, dann vielleicht so 4 Stunden trainieren, mag alles sein, aber bei den Leuten, die vielleicht einen Podcast hören, kann ich mir vorstellen, die Triathleten, die trainieren in der Regel deutlich oder zumindest mindestens genauso viel, wenn nicht sogar deutlich mehr. Ja, und das ist der Unterschied, das habe ich auch so kennengelernt, als ich mit dem Sport angefangen habe. Triathleten trainieren extrem viel. Als ich, wie gesagt, angefangen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass das Thema Ernährung noch nicht so präsent war. Das war, ist so mir aufgefallen, ja.
Ja, ich habe ja auch so meine Vergangenheit im Bahn-Kurzzeitbereich und wir waren ja auch viel im Kraftraum so. Und das waren eigentlich immer so diese Kraftraumtage, so die ätzenden, weil du hast einfach so halt so deine 90 Minuten da trainiert, danach bist du noch auf die Rolle gegangen, hast so ein bisschen Motorik gemacht und dann war es so das, ne, vielleicht bist du nachmittags nochmal eine Stunde regenerativ Rad gefahren, so, und dann einfach das Problem mit dem Essen, so, ne, also weil du hast halt gefühlt nichts gemacht und was sollst du denn so essen, und wenn du jetzt halt so Ausdauersport machst, dann ist es halt eigentlich egal, so gerade wenn du halt dann irgendwo deine 2 bis 4 Stunden fährst und dann ist es vielleicht auch noch scheiß Wetter, kalt, so, du kannst halt essen, was du willst, gefühlt, so, ne, das war so immer mein Punkt, so, deswegen fand ich das jetzt so ganz interessant, oder so auch diesen Spagat von, du hast halt eine Sportart gemacht, die viel über Ernährung lief und bist dann in eine Sportart gewechselt, die halt eher so über das Trainingsvolumen läuft, so, ich meine, mittlerweile ist es jetzt wirklich, glaube ich, jetzt, wenn du ganz oben mitspielen willst, musst du es halt auch mit über diese Ernährungsschiene machen, so, da geht das einfach gar nicht anders, weil so, bei denen macht das ja nachher einen Unterschied, ob die jetzt mal einen Tag Zucker essen oder nicht, so, aber so, deswegen finde ich das super gut interessant und mich würde da jetzt auch so ein bisschen interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, ETAP zu gründen?
Genau, ja, es war bei mir halt so, ich wollte mein Hobby, meine Leidenschaft irgendwo zum Beruf machen. Mein Hobby war halt, wie gesagt, seit dem 15. Lebensjahr Bodybuilding und da hatte ich mich zu 100% verschrieben. Aber als Bodybuilder war das damals so in Deutschland, da konnte man nicht wirklich überleben. Also das war schwierig, weil man nicht gerade zur internationalen Weltspitze gehörte. Ja, und da muss man sagen, hatte man als Naturalathlet, also jemand, der keine Steroide nimmt, nicht wirklich eine Chance. Und das wollte ich auch nie. Und heutzutage sind ja auch viele, ich sag mal, Naturalathleten ganz gut vertreten auf Instagram und TikTok und Snapchat oder was es da alles so gibt oder Facebook. Sie können sich ja gut verkaufen als Influencer und verdienen damit auch zumindest so, dass es wahrscheinlich zum Leben reicht. Aber das gab es früher noch gar nicht. Ja, und ich sag mal, selbst wenn es das gegeben hätte, ich wäre, glaube ich, gar nicht der Typ dafür gewesen. Ne? Und dann hatte man auch die Möglichkeit, so als Trainer, 0815-Trainer, irgendwo im Fitnessstudio zu sein. Ja, aber da ist es dann doch wirklich so, dass man mehr Geräte putzt, als wirklich coacht. Und so entstand dann schließlich die Idee, eine kleine Firma zu gründen, in der ich mein Fachwissen und meine Erfahrung optimal einsetzen kann. um anderen bestmöglich einfach bei der Verwirklichung ihrer persönlichen Ziele. Und das ist auch nochmal so ein bisschen herausragend hier bei mir, zu unterstützen. Und gleichzeitig hatte ich natürlich die Möglichkeit, trotzdem noch so ein bisschen meiner Leidenschaft danach zu gehen, dem Sport.
Ja, und was war so bei deinem Werdegang so dein erstes Steppenpferd? War es mehr so die Richtung Diagnostik und Sportwissenschaft oder doch eher so die Ernährungsschiene? Nee,
genau. Also der Name steht ja auch so, Trainings- und Ernährungsberatung. Man muss wirklich sagen, als ich angefangen habe, war es doch noch sehr viel Ernährungsberatung, also überwiegend Ernährungsberatung, einen kleinen Teil auch Personal Training. Und dann kam eigentlich erst seit 2019 die Leistungsdiagnostik dazu. Mhm. Genau. Das, genau. Wenn du jetzt, du wolltest jetzt fragen bestimmt, wie das kam, oder?
Nee, gar nicht mal. Ich wäre noch so ein bisschen mit reingegangen in diese Ernährungsgeschichte, wie sich das dann bei dir entwickelt hat. Also hast du so, weil wenn man jetzt guckt, also ich glaube, es gibt jetzt nicht wirklich was anderes, was sich so auch tagtäglich, also tagtäglich in Anführungszeichen ändert, wie so, du sollst keine Kohlenhydrate essen, du sollst mehr, ne, so das, also das ist halt, hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, extrem gewandelt und mal war das richtig, mal war das falsch. Wie hat sich das so auch auf dein Geschäftsmodell so ein bisschen mit ausgewirkt, beziehungsweise vielleicht auch, was kommen zu Kunden für die, zu dir? Also sind es halt ambitionierte Leistungssportler, die das Letzte aus sich rausholen möchten, oder ist es halt auch, ich sag mal, der normale Mensch, der halt irgendwo eine Diät nach der anderen macht und trotzdem nicht so sein Ziel schafft?
Sehr unterschiedlich. Also das ist auch eine sehr gute Frage. Jetzt, ich sag mal, welche Gruppen so zu mir kommen. Also nicht ohne Grund habe ich mich ja in den letzten Jahren auf Leistungsdiagnostik und auf das Coaching von ambitionierten Ausdauersportlern, also ambitioniert, mal in Anführungsstrichen, also von Ausdauersportlern, auf alle Fälle spezialisiert. Und früher war es tatsächlich so, dass ich auch die Mutti hatte, die einfach abnehmen wollte. Ne? Die kommen heute immer noch, ja, aber wenn du selber Sportler bist und da wirklich mit Herzblut dabei bist, auch die Beratung zu machen, das Coaching zu machen, dann macht das doch einen Unterschied, ob du einen Sportler vor dir hast, der selber motiviert ist, auch die Sachen, die du ihm mit an die Hand gibst, umzusetzen, oder ob jemand kommt, der jahrelang keinen Sport gemacht hat, der zwar irgendwo abnehmen möchte, weil er vielleicht andere Vorbilder hat aus dem Fernsehen und so aussehen möchte wie, keine Ahnung, Claudia Schiffer oder meinetwegen auch Arnold Schwarzenegger. Aber wo die Motivation fehlt, ist es für einen Coach ganz, ganz schwierig, weil ich kann die Leute leider nicht, so gerne ich es auch machen möchte, alle zu mir holen hier und 24 Stunden am Tag betreuen. Aufpassen, dass er sein Essen isst, was ich ihm vorgeschlagen habe. Ich mache ja auch Ernährungspläne, dass er seine Defizite auffüllt mit den Nahrungsergänzungsmitteln, dass er täglich vielleicht seine 10.000 Schritte geht oder auch den und den Sport macht, mit der und der Intensität, mit den und den Wiederholungen. Darauf achte, dass die Regeneration, also es sind so viele Pfeile, wo auch Selbstverantwortung übernommen werden muss. Und wenn die fehlt, ist es für einen Coach sehr, sehr schwierig. Und die Leute kommen trotzdem zu dir und man stellt dann fest, oh, man hat keinen Erfolg, dann hinterfragt man sich. Und das ärgert mich. Also ich bin dann doch so zielorientiert und möchte natürlich auch, dass meine Kunden Erfolg haben. Also mir geht es hier nicht darum, also natürlich muss ich auch Geld verdienen, aber viel wichtiger ist mir doch ein motivierter Kunde, der sein Ziel erreicht und dann vielleicht noch seinem Nachbar oder besten Kumpel sagt, ey, Johannes, geh da mal hin, der ist cool. Und das ist eigentlich so mein Ansinn, ja.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, wenn man jetzt guckt, also so ein gesellschaftlicher Trend, ne? Also es wird halt überall in den sozialen Medien auch so durch die Influencer Produkte vorgelebt, die irgendwo helfen sollen. So, und da macht es ja dann doch, also der Mensch, der weniger Ahnung hat, der vertraut halt darauf, wundert sich, klappt nicht. So kommt dann vielleicht zu dir, macht dann so teilweise das, was du ihm sagst, aber auch teilweise irgendwie seine alte Gewohnheit, klappt nicht und am Ende bist du noch so der, ich sag mal, der Dumme, weil es halt nicht funktioniert, ne? So, das ist einfach so ein Problem. Und wenn du jetzt diesen ambitionierten Leistungssportler hast, dann musst du nachher noch eher aufpassen, dass der dann nicht zu viel macht, so, ne? Dass der
Ganz
zu
genau.
übereifrig ist.
Ganz genau. Wenn ich hier Leute zur Leistungsdiagnostik habe, die das Ziel haben, durch mich gecoacht zu werden, zum Beispiel, dann mache ich auch eine ausführliche Trainingsanamnese. Das heißt, um den Trainingsplan aufzubauen, kommt eine ganz, ganz ausführliche Trainingsanamnese. Das Datenblatt geht, glaube ich, über 7, 8 Seiten oder sowas. Das ist unter anderem eine Frage: Wie viele Wochenstunden Training, also ich rede jetzt mal von Ausdauersportlern, Triathlon zum Beispiel, bist du oder möchtest du gerne trainieren? Ja, und bist du in der Lage zu trainieren? Wenn da 12 Stunden dann drin steht, dann wird bei mir der Trainingsplan natürlich nicht anfangen mit 12 Stunden. Das wird aufgebaut nach und nach. Und was ich mir auch angucke, wie ist das soziale Umfeld überhaupt von dem? Kann der das überhaupt? Oder hat er 3 Kinder und muss noch seine Mutti pflegen, bei dem Altersheim ist? Kriegt das zeitlich überhaupt hin? Oder sind diese externen Stressoren einfach zu hoch? Das sollte man ja alles berücksichtigen. Ne, und da übertreiben es dann auch manchmal jemand oder einige, wo man dann als Coach dann eher die Zügel ein bisschen, ja, enger oder ein bisschen strammer halten sollte und die eher ein bisschen eher zügelt, als zu sagen, mach mehr. Ne? Aber das ist mir lieber, als jemanden zu sagen, mach das, mach das, mach das und das wird nicht umgesetzt. Ne? Du sagst es ja auch gerade, gar nicht, weiß gar nicht, wie du es ausgedrückt hattest, dass ich der Angearschte bin. Entschuldigung, mein Ausdruck,
Ja.
hast du nicht gesagt? So ist es dann nicht, weil die Leute wissen ja selber, dass sie es nicht umgesetzt haben. Ja, und deswegen sind sie auch nicht sauer auf mich oder sowas. Die wissen das halt selber. Ja, aber ich bin dann nicht befriedigt in der Situation,
Ja.
wenn der Erfolg ausbleibt oder wenn es einfach zu lange dauert.
Ja, es ist ja, glaube ich, so auch, wenn man anderen Leuten Tipps gibt oder berät, so, dann ist man ja immer auch zufriedener, wenn es denn so zum
Auf alle
Erfolg
Fälle, auf alle
kommt, ne?
Fälle, ja.
So, und dann sag mal deine Top 3 Tipps, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte irgendwo meine Ernährung verbessern. Was wären so 3 Stellschrauben, 3 klitzekleine, so, die man ohne groß Aufwand machen kann?
Das ist eine sehr interessante Frage. Und da muss ich immer sagen, bei mir steht vor der Ernährungsberatung noch das Individuelle. Und nicht umsonst wird da immer eine Anamnese auch nochmal vor der Ernährungsberatung also vorgeschaltet, ne, dass ich mir ganz viele Eckpunkte gucke, was bei mir wichtig ist. Ich berate zielorientiert. Und es gibt nicht diese Ernährung, die für alle gleich ist. Es gibt so ein paar Standardsachen, die man vielleicht einhalten sollte. Man sollte, wenn du dich jetzt so fragst, Standardsachen, das wären dann zum Beispiel die Trinkmenge, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, kann sich jeder mal ausrechnen, was er trinken sollte. Auch da muss man aber sagen, wenn ich noch Sport mache, eine Stunde am Tag, sollte das wahrscheinlich ein halber Liter mehr sein. Wenn ich 2 Stunden Sport mache, dann 1 Liter mehr. Wenn es draußen heiß ist, dann dementsprechend noch mehr. Das nächste ist Ballaststoffe. Ne? Man sollte so um die 30 Gramm Ballaststoffe aufnehmen. Also sprich, vielleicht auch Vollkornprodukte einbauen in die Ernährung. Ich weiß, Ausdauersportler, die dürfen auch mehr Zucker essen. Das ist ganz normal, weil die viel mehr Energie verbrennen und so weiter. Ne? Da muss man nicht so streng sein wie bei jemandem, der vielleicht irgendwie abnehmen möchte. Aber die Ballaststoffe müssen trotzdem drin sein, damit ja, nicht nur Stuhlgang, der natürlich auch, aber auch das Darmmilieu gut funktioniert. Und wenn der Darm richtig hinhaut, dann werden zumindest auch schon die Mikronährstoffe aufgenommen, die ich über die Ernährung kriege. Ja, und dann eine Sache, die auch, ich sag mal, die Bodybuilder alle wissen, aber was vielleicht bei den Triathleten, würde ich dich jetzt einfach mal zuzählen als Triathlet, vielleicht ein bisschen zu kurz kommt noch, ist vielleicht die Eiweißversorgung. Ja, du schädigst halt deine Muskulatur durch deine intensiven Einheiten auch. Du hast vielleicht auch den einen oder nach der einen oder anderen Trainingseinheit mal eine Muskelkater. Das sind Strukturschäden in der Muskulatur und die müssen regeneriert werden. Das heißt, ich muss körperfremdes Eiweiß in körpereigenes Eiweiß, also Muskulatur, wieder umwandeln. Proteinbiosynthese genannt und da braucht der Körper einfach einen gewissen Anteil an Eiweiß. Und für dich als Sportler würde ich jetzt mal nicht nach der Empfehlung der DGE gehen, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt so 1 Gramm, da wären es nach meinen Vorstellungen eher so bei 1,5 Gramm. Und dann kann jeder immer selber ausrechnen, was er eigentlich so zuführen sollte als Sportler.
Ja, da vielleicht so ein kleiner Witz nebenbei. Ich bin ja noch alte Schule, ne? Also Training war erst gut, wenn es weh getan hat, ne? Also
Ja, ist doch gut.
alles andere ist kein Training. Nein,
Ja.
Spaß beiseite.
Ah,
Ja.
schön.
Ja, krass. Also ich habe ja jetzt auch jetzt die erste Januarwoche so ein bisschen genutzt und habe auch so ein bisschen so versucht, die Alter oder die Altlasten aus dem letzten Jahr so ein bisschen zu beseitigen und habe mir auch so überlegt, was kannst du mal so machen in der ersten Woche für so ein bisschen Detox. Und ich habe tatsächlich jetzt eine Woche zuckerfrei hinter mir und habe auch das, was du sagtest mit dem Trinken, habe ich auch viel gemacht, habe versucht viel zu trinken und bin da auf Zitronenwasser ja hängen geblieben.
Ja.
So, und ich merke halt einfach so, es ist für den Schlaf einfach extrem krass so, ne? Und wenn du halt ausgeschlafen bist, ausgeruht bist, so, dann ist halt alles so viel leichter, wenn du durch den Alltag kommst. Und so, was mir halt aufgefallen ist, so diese Heißhungerattacken zwischendurch, die bleiben halt weg, ne? So, dass.
Ja, also was du schon ansprichst, ne, Schlaf, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema hier. Schlafhygiene, wie muss mein Schlafzimmer vielleicht aufgebaut sein, wie temperiert sollte das sein, was mache ich, um den Schlaf zu verbessern, weil in dem Schlaf läuft der größte Teil der Regeneration. Und natürlich kann man da über Ernährung auch was machen. Wo wir gerade bei den Mikronährstoffen waren, Magnesium zum Beispiel. Magnesium ist wie so ein Schalldämpfer gegen Stress. Wenn ich Magnesium nehme, für alle Sportler hier vielleicht so ein Tipp, nicht vor der Belastung. Wir haben einen gewissen Magnesiumspeicher. Wenn man Krämpfe kriegt, liegt es nicht an erster Linie an Magnesium, sondern in erster Linie ist es dann vielleicht das, ich sag mal, zu ungewohnte Training, ne? Das zweite ist zu wenig Salz. Das dritte ist zu wenig Flüssigkeit. Und dann erst könnte man über Magnesium, Kalium so ein bisschen nachdenken. Aber Magnesium hilft zum Beispiel auch ganz gut, um abends ein bisschen runterzukommen, wer viel Stress hat. Einfach mal 300 Milligramm Magnesiumcitrat. Da macht man nichts falsch. So eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen oder eine Dreiviertelstunde vorm Schlafen gehen. Das hilft immer gut, um ein bisschen runterzukommen. Ne? Und gerade die Sportler, auch die Ausdauersportler, die intensiven Einheiten vielleicht nicht gerade vorm Schlafen gehen machen, sondern eher ein bisschen früher, ne, damit man auch ein bisschen besser schlafen kann.
Ja, jetzt
Ja.
hast du mir gerade meine Frage geklaut. Also
Oh.
als du das Wort Magnesium gesagt hast, so, da
Ja.
wollte ich ja dann einwerfen, was ist dran an dem Mythos Magnesium? Weil das ist ja so das Erste, was du siehst, wenn die Leute irgendwo Krämpfe kriegen, erstmal Magnesiumtablette rein. So, und das ist ja so auch der Mythos schlichtweg, ne? Das, wie du halt beschrieben hast, das liegt oftmals gar nicht daran, sondern eher an anderen Stellschrauben, die
Ja,
man erstmal drehen muss.
genau. Da haben wir es auch schon mal geklärt. Da gibt es ein paar Punkte vor, die man beachten sollte. Ja.
Ja,
Hatte
dann.
ich auch, als ich angefangen habe mit Triathlon, hatte ich Krämpfe beim Laufen. Ne? Aber das lag einfach daran, weil ich gar nicht den Trainingsumfang hatte. Und ich war natürlich auch noch schwer. Ich hatte damals als Kraftsportler auch noch ein bisschen mehr Muskulatur mit mir rumzutragen. Gar nicht die Trainingsjahre, die Trainingserfahrung, die Beine waren gar nicht darauf ausgelegt. Ne? Das habe ich jetzt nicht mehr. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass ich jetzt Magnesium nehme.
Ja. Dann vielleicht so letzte abschließende Frage zu diesem Ernährungsblock, bevor wir nochmal so rüber switchen zu Leistungsdiagnostik und wie so dein Coaching-Programm aussieht. Mythos Kaffee. Was sagst du? Ist Kaffee eher gut oder doch eher schlecht?
Das ist schwierig. Ich orientiere mich natürlich auch immer an die Studienlagen. Also ich selber trinke keinen Kaffee. Ich kann daher nicht so wirklich aus der Praxis erzählen. Aber Kaffee hat natürlich Koffein und Koffein ist natürlich, ja, da stand noch bis, oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, es ist noch gar nicht so lange her, da stand aber noch auf der Dopingliste, bei einer gewissen Dosierung. Und es hat natürlich schon leistungssteigernde Wirkung, in Anführungsstrichen, also die Schmerzresilienz wird erhöht, also man kann mehr Schmerzen ab. Daher ist es natürlich für Athleten sehr, sehr gut. Ob jetzt Kaffee gut oder schlecht ist, die Frage mal kurz zu beantworten. Also, wenn man Kaffee trinken muss, um Stuhlgang zu haben, dann ist irgendwas anderes im Körper wahrscheinlich schon falsch. Dann sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich generell mehr trinke, mich mehr bewege oder auch mehr Ballaststoffe esse. Wenn ich Kaffee trinken muss, um morgens wach zu werden, es gibt auch ein Stück weit einen Gewöhnungseffekt augenscheinlich bei Kaffee. Würde ich gucken, dass ich den Kaffeekonsum vielleicht schrittweise wieder runterfahre. Wenn ich aber am Tag vielleicht eine Tasse Kaffee trinke, oder auch mal eine zweite Tasse Kaffee, denke ich, das ist unproblematisch. Da würde ich jetzt nicht sagen, lass das weg.
Ja, ja. Und dabei, das ist ja auch, wenn man so guckt, jeder Triathlet, jeder Radsportler, so dieser klassische Coffee-Stop, der gehört einfach
Ja.
dazu. So. Und so, es gab ja auch mal wirklich Zeiten, wo es hieß, wirklich Kaffee ist einfach schlecht, das ist Gift so. Deswegen fand ich das jetzt nochmal so eine interessante Frage.
Ja, also das würde ich nicht sagen. Also dass es schlecht ist, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also da spricht zumindest die Studienlage jetzt nicht eindeutig dagegen.
Gut, dann lass uns mal zum Leistungsdiagnostiker Johannes kommen. Seit 2019 machst du es jetzt.
Ja.
Und wie sieht die Diagnostik bei dir aus? Machst du so dieses, das Modernste ist, glaube ich, jetzt momentan Insight, ne?
Das ist die Software, mit der das ausgewertet wird. Genau. Ja, wie sieht das aus? Also das ist so, dass wir, ich sag mal, verschiedene Package anbieten. Basic Package, Pro Package und Elite Package. Ich sag mal, Basic wäre, wir machen natürlich ein Anamnesegespräch. Das heißt, ich arbeite wieder raus, was das konkrete Ziel ist. Ja. Im Vorfeld kriegt der Athlet immer schon Fragebogen zugeschickt, damit ich mich hier auch vorbereiten kann, damit das Protokoll angepasst werden kann. Dann gibt es eine Bioimpedanzanalyse, das heißt, wir schicken über eine Waage so einen Schwachstrom durch den Körper und gucken uns die Körperzusammensetzung an, also wie viel Muskelmasse, wie ist Körperfett, wie viel Knochenmasse, wie viel viszerales Fett, also das Fett am Bauchraum, um die Organe, was so für entzündliche Prozesse zuständig ist. Wie ist auch der Grundumsatz, auch um das mal den Leuten mitzugeben, alles klar, so und so viele Kalorien darf ich essen, auch wenn ich nicht trainiere, ja, oder wenn ich mich gar nicht bewege. Dann biete ich auch noch an, da, je nachdem, wie ambitioniert der Athlet ist, ist da auch mit drin dann die Fettzangenmessung, ja, weil das eine Sache ist, die könnte man dann auch nochmal ohne die Waage, auch im Trainingslager oder so, wiederholen, dass wir uns dann da 7 oder sogar 8 Hautfalten angucken, wo wir ja quasi die Dicke der Hautfalte bestimmen. Und dann könnte man, wenn man möchte, am Ende auch noch mit einer Formel den Fettgehalt damit berechnen. Die beiden Messverfahren, also Bioimpedanz und Fettmesszange, da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus, dem sollte man sich bewusst sein, ja. Dann machen wir natürlich auch hier im Vorfeld eine Blutdruckmessung. Das geht einmal darum, um mich hier so ein bisschen abzusichern, aber auch die Athleten. Leider ist es so, umso jünger man ist, umso weniger hat man mit dem Thema Blutdruck bisher zu tun gehabt. Und tatsächlich habe ich hier häufiger mal so ein Erlebnis, dass der Blutdruck doch ein bisschen hoch ist. Ich hatte vorhin gerade jemanden da, der hat 2 Nieren verloren, weil der jahrelang zu hohen Blutdruck hatte, das zu spät bemerkt hat. Das sollte nicht so sein. Deswegen machen wir auch eine Blutdruckmessung hier, weil wir gehen natürlich dann am Ende auch in die Ausbelastung im Rahmen der Leistungsdiagnostik und da kommen nochmal ganz andere, ja, erhöht sich der Blutdruck ja sowieso. Genau, das machen wir. Dann folgt eine Spiroergometrie jetzt im Basispaket auf dem Rad oder auf dem Laufband. Beim Rad ist das so, dass wir hier mit dem Rad des Athleten arbeiten, weil es schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt hier auf dem Radergometer oder auf einem fremden Rad sitzen würde, als wenn ich auf meinem eigenen Rad sitze. Die Kraftübertragung ist eine andere, das weißt du selber. Es macht schon einen Unterschied, ob ich auf dem Triathlonrad oder auf dem Rennrad sitze. Deswegen immer auf dem Rad des Kunden. Beim Laufband ist das so. Wir haben hier ein medizinisches Laufband, das ist von der Marke HP Cosmos. Das ist ein bisschen breiter als das, was im Fitnessstudio ist, auch ein bisschen länger, ein bisschen massiver. Der ganze Korpus wiegt hier über 300 Kilo. Dann gibt es dazu aber noch, was wir hier auch haben. Das ist so ein Überrollbügel, sage ich immer. Da hängt oben eine Schnur dran, wo der Athlet dann auch im schlimmsten Fall aufgefangen wird, wenn er irgendwann das Tempo nicht mehr halten kann. Und das Laufband würde sofort stoppen und der Athlet würde halt in einem Gurt hängen. Genau, dann folgt immer noch ein Auswertegespräch. Ich brauche da mal ein bisschen, um die Spiro auszuwerten. Bei dem einen geht das ein bisschen schneller, da ist es sehr viel eindeutiger. Bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. In dieser Zeit hat der Athlet hier noch die Möglichkeit, mal die Reboots auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Reboots. Das sind hier so eine, ja, kennst du, ne? Genau. Das sind so eine Lymphdrainage-Geschichte. Dann kann er das mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder so, ja, sich was Gutes tun. Das mögen die meisten dann auch, wenn sie hier sich richtig ausgepowert haben. Und ich habe halt Zeit, schon die Diagnostik so in der Erstauswertung durchzuführen und ihn dann direkt dann zu sagen, wie ist das Ergebnis, ne? Dann sprechen wir in der Regel, ja, wenn ich die Anamnese habe, er möchte sich vielleicht irgendwie verbessern oder so, denn darüber, was er optimieren kann. Ne? Und das ist nicht dann nur die Ergebnisse aus der Leistungsdiagnostik, die sich da ergeben, sondern manchmal ist es dann auch die Körperzusammensetzung, wo wir sagen, wir haben noch Potenzial. Ja? Oder das wäre dann auch nachher so im weiteren Package, dass wir dann auch noch die Erfassung der Laufökonomie machen im Elite-Package. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die Laufökonomie bei den entsprechenden Geschwindigkeiten. Also je nachdem, wir fahren ein Stufenprotokoll, abhängig vom Athleten. Vielleicht bei dem einen starten wir mit Gehen, bei dem anderen starten wir schon mit Laufen, je nachdem, wie gut die sind. Wo wir uns dann die Laufökonomie zum Beispiel angucken, bei 10 km/h, bei 12 km/h, bei 14 km/h, vielleicht auch bei 16 km/h, je nachdem. Das kann man ja ausrechnen anhand der Spiroergometrie, denn im Verhältnis auf dem Körpergewicht, und bewerten das Ganze dann auch. Und dann können wir uns angucken, anhand noch der Video-Laufstilanalyse, es wäre dann auch mit drin, dass wir Video mitlaufen lassen, also ja, Videoaufnahmen von der Seite und von hinten machen. Was können wir noch optimieren an dem Laufstil, damit du bei der Geschwindigkeit zum Beispiel weniger Sauerstoff umsetzen musst, also einfach spritsparender laufen musst. Das wäre dann auch noch eine Leistung, ne? Ja, dann gibt es immer noch, weil auch die Nachfrage ist immer noch nach Laktat. Laktat lassen wir dann auch zum Beispiel im Pro-Package einfach mitlaufen, dass wir dann bei den Geschwindigkeiten immer noch mal Laktat nehmen. Ne? Das ist für den einen oder anderen ambitionierten Athleten vielleicht auch noch mal so ein Kontrollpunkt, wenn er dann, weiß nicht, im Stadion läuft oder auf dem Fahrrad lange unterwegs ist, er noch mal Laktat nachmessen möchte, ob er immer noch in seinem richtigen Bereich dann fährt, im richtigen Trainingsbereich, dann kann er es auch noch mitnutzen. Und wir können mit der Laktatdiagnostik und der entsprechenden Software hier sehr gute Wettkampfprognosen erstellen. Da gehen dann einmal die Laktatwerte mit rein, aber nicht nur die Laktatwerte, sondern auch die ganze Anamnese. Es macht nämlich einen Unterschied, ob derjenige schon 10 Jahre trainiert oder gerade angefangen hat mit dem Sport. Das weißt du vielleicht dann auch, wenn du Marathon läufst, hat es schon einen Vorteil, wenn du schon ein paar Jährchen dabei bist. Ja, ja. Das nochmal so ganz grob, wer das genau wissen will, kann das ja nochmal nachlesen auf unserer Webseite dann.
Ja, oder der macht sich einfach Termin bei dir, ne, und kommt mal vorbei.
Oder so, genau. Oder ruft mich zumindest an. Gerne können wir uns auch erstmal telefonisch unterhalten, wie ihr wollt.
Ne, aber so das, wenn ich jetzt das mal so rausfilter, dann ist es ja so ein bisschen bei dir wirklich sehr individuell auf den Einzelnen abgestimmt und so ein Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Also ich komme zu dir, sag dir, was so mein Ziel ist, was ich möchte, was mich momentan irgendwo vielleicht, was ich vermute, was mich hindert, und dann setzt man sich mit dir zusammen und wird geguckt, dass man das Beste rausholt und so diagnostiziert. Ne? Das ist so, glaube ich, das, was man so vielleicht nicht überall kriegt, weil so der Standard ist halt irgendwo, entweder du kriegst halt die Leistungsdiagnostik in den verschiedensten Varianten, dann musst du zu wem anders gehen, wo du dann wegen der Ernährung hingehst, dann gehst du noch zu einem für die Laufanalyse, so, und bei dir ist halt irgendwo alles zusammen. Also das ist so, glaube ich, so der Punkt, was dich von anderen unterscheidet, möchte ich mal so rausfiltern. Ja,
also das ist wirklich so. Ne? Also für mich die Zufriedenheit des Kunden steht ganz, ganz oben. Und ich arbeite hier vor allen Dingen schwerpunktorientiert. Du siehst, immer ist eine Anamnese vorgeschaltet. Und da versuche ich halt, und wenn das nur am Telefon ist oder zuerst mit dem Mailverkehr, dass ich das konkrete Ziel rausarbeite. Ich bringe einfach mal ein Beispiel. Ich hatte eine Dame, ist noch gar nicht so lange her, die war so Mitte 40, 85 Kilo und 1,60 groß. Also, um mal vorsichtig zu sein, ein bisschen übergewichtig. Die wollte Leistungsdiagnostik machen. Warum? Weil sie hatte ein Buch gelesen, da ging es übers Laufen, und da wurde empfohlen, eine Leistungsdiagnostik zu machen. Das wäre wohl positiv. Ja, die Frau kam zu mir, wir haben aber keine Leistungsdiagnostik gemacht. Ich habe ihr erstmal empfohlen, dass das Gewicht vielleicht, ob ihre Körpergröße ein bisschen viel ist und das vielleicht nicht so gesund ist, bei dem Gewicht jetzt großartig anfangen mit Laufen. Natürlich hätten wir die Trainingsbereiche bestimmen können. Da wäre dann rausgekommen, naja, Grundlagenbereich vielleicht 6 km/h, das ist gehen. Da braucht man aber keine Leistungsdiagnostik. Sicherlich verdient man damit gutes Geld, aber geholfen hätte ich der Dame erstmal nicht. Wir haben da einfach nur eine Ernährungsberatung gemacht. Sie hat ihr Gewicht verloren, ja, und damit auch ihr Ziel erreicht, weil ihr Ziel war nicht, ich möchte eine Leistungsdiagnostik machen, um möglichst schnell zu laufen. Sie wollte eigentlich nur abnehmen. Ja. Ja. Und ich denke, so kann man den Kunden am Ende doch mehr helfen. Die sind glücklich und zufrieden. Und ja, ich denke, das spricht sich dann rum. Und das ist zumindest so mein Ansinnen, ja. Oder ein anderes Beispiel. Der ambitionierte Langstreckenläufer hat von seiner Freundin zum Geburtstag einen Gutschein gekriegt zur Leistungsdiagnostik. Ja, dann ist er auch nach Berlin gefahren, Zentrum für Sportmedizin, hat da über 300 Euro gelassen und war nach der Untersuchung nicht schlauer als vorher. Es wurde da so eine sportmedizinische Untersuchung gemacht, sehr umfangreich. Er wollte eigentlich aber schneller werden. Am Ende hatte er 3 anaerobe Schwellen, weil es wurde Laktat gemessen. Ja, und es wurde, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, gibt es so viele verschiedene Schwellenmodelle, ungefähr 60 an der Zahl, und 3 Werte standen da unter. Die Schwelle nach Marder, nach Dickhut und die individuelle anaerobe Schwelle. Das waren unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja, da guckt er rein auf das Blatt Papier, sieht überhaupt nicht durch. Es wurde ein Blutbild gemacht, ähnlich wie beim Hausarzt. Da ging es aber um gesundheitliche Faktoren. Ja, dass der Bengel gesund war, das wusste er. Also da wurde Geld abkassiert für Dienstleistungen, die ihn kein Stück weitergebracht haben. Ne? Und da weiß ich nicht, da fehlen mir die Worte. Ne? Kalibermessung. Ja, Kalibermessung. Also es wurde bei ihm eine Fettverhaltmessung gemacht. Ja, an 2 Punkten. Also was ist das denn für eine auch Qualität, ne? Wo ich so denke, naja. Also das, manchmal finde ich das ein bisschen frech. Natürlich muss man Geld verdienen damit, aber man sollte doch dann irgendwann noch auf den Kunden wirklich eingehen. Also ist meine Meinung.
Ja, das wäre jetzt noch so was mich interessieren würde. Dein Kundenspektrum, wie sieht das aus? Kommt zu dir der Triathlet, kommt zu dir der Radsportler, kommt der Läufer zu dir, kommt der Kraftsportler zu dir? Was für Leute können zu dir kommen oder kann jeder zu dir kommen? Ist das so ein bisschen so, weil da kenne ich mich persönlich auch nicht aus. Also ich weiß, dass für Radsportler, Läufer, Triathleten und so Ausdauersport generell Sinn macht, eine Diagnostik zu machen. Aber ich hatte jetzt gesehen bei Instagram, du hattest auch so eine Hyrox-Athletin schon da.
Ja, tatsächlich. Genau, Hyrox, wem das was sagt, das ist eigentlich so eine Mischung, also so Hybridsport, also sprich Kraft und Ausdauer. Und das ist immer so, du musst da eine Übung machen. Und also eine Übung, die, ich weiß jetzt nicht genau die Reihenfolge, aber eine ist zum Beispiel einen Schlitten schieben, also einen schweren Gewichtsschlitten schieben, was schon sehr muskulär anstrengend ist. Danach musst du 1 Kilometer laufen, dann musst du wieder einen Schlitten ziehen zum Beispiel, dann musst du wieder 1 Kilometer laufen, dann musst du Wallballs machen, also Bälle gegen so eine Zielscheibe werfen, dann musst du wieder 1 Kilometer laufen. Also da sind 8 Kilometer sind da gefordert und 8 Übungen. Und diese 8 Kilometer, die müssen natürlich auch in einer gewissen Geschwindigkeit oder sollten in der möglichst schnellen Geschwindigkeit gelaufen werden, genau. Und deswegen war diese Kundin da und wir haben deswegen eine Leistungsdiagnostik gemacht. Aber wenn du jetzt so fragst, wer jetzt hier so zu mir kommt, also nicht umsonst habe ich ja so ein bisschen das Spektrum jetzt auf Ausdauerathleten bei mir versucht zu verschieben, ne, durch die Leistungsdiagnostik. Und mein Klientel, was zur Leistungsdiagnostik kommt, ist in der Regel ja, vom Alter 22 bis meine älteste Athletin, den ich selber betreue, ist jetzt 60 geworden oder ist er 59. Nagel mich nicht fest. Ich glaube noch nicht 60, ist er erst 59, weil sonst hätte ich ihm schon gratuliert zum Geburtstag. Ist Vollzeit berufstätig oder auch studierend, wenn es denn Jüngere sind. Hat ein zeitliches Budget so für Training zwischen 5 und 18 Stunden, obwohl man da noch unterscheiden muss, ob es jetzt Läufer sind oder Triathleten oder Radfahrer oder Triathleten. Also Triathleten haben einfach einen höheren Trainingsumfang. Ich sage mal, Läufer, das kann auch schon mal geringer sein. Ne? Dann können es vielleicht auch schon mal 4-5 Stunden sein. Leute, die ich selber wirklich coache, also mit Trainingsplanung und so weiter, sage ich immer, ja, also unter 5 Stunden Wochenumfang glaube ich, braucht man auch keinen Coach. Das würde ich dann da, will ich sagen, ablehnen, aber zumindest ausreden. Ich glaube, da kann man das selber noch ganz gut im Griff haben. Mhm. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, also dass, wenn Sie Ernährungsberatung oder dahingehend Tipps haben wollen, das wird da Sie nicht unterstützen. Das ist genau das Gleiche, die Athletin, die jetzt hier zur Leistungsdiagnostik war, da haben wir auch die Laufökonomie bestimmt. Da haben wir dann vor allen Dingen auch rausgearbeitet, wie sie dann durch ihre Lauftechnik noch was besser machen kann. Und sie hatte auch ein bisschen mehr, ich sag mal, ein bisschen mehr Körpergewicht noch auf den Beinen. Da könnte sie noch ein bisschen was optimieren. Und das wäre jetzt auch der nächste Schritt. Also da fangen wir jetzt auch an, ne, mit Blutbild zu erstellen und mal aufzuschreiben, was gegessen wird und über Ernährungsplan und so, ne, dass wir das dann dahingehend auch noch coachen. Ja, also wir können halt vieles, ne? Und wie gesagt, ich komme aus dem Kraftsport oder beziehungsweise Bodybuilding-Bereich und da war die Ernährung ganz, ganz weit oben. Und ich glaube, da haben viele Ausdauersportler immer noch Potenzial. Nicht nur, wenn es um die Körperzusammensetzung geht, sondern auch hingehen, also in Richtung Regeneration.
Ja, dann jetzt haben wir hier extrem viel über Ernährungsberatung, Leistungsdiagnostik gesprochen. Jetzt lass uns nochmal so ein bisschen über deine sportliche Karriere sprechen und deinen Weg zum Sport. Also so wie man irgendwo zum Sport kommt, kann ich mir vorstellen, irgendwo, man ist jung, man hat Bewegungsdrang und viele fangen dann an mit Fußball oder so oder Handball. Ja. So Ausdauersport, Kraftsport kommt meistens erst, wenn man älter ist. Wie bist du zum Bodybuilding gekommen? Oder gab es davor noch eine Sportart, die du gemacht hast?
Ja, tatsächlich. Also Fußball war es nie. Ich sag mal, wirf mir einen Ball hin und ich verletze mich wahrscheinlich nur. Zumindest abgesehen, also in Bezug auf den Fußball. Ich habe angefangen mit 6 Jahren oder 5 Jahren ungefähr mit dem Schwimmsport. War da im Schwimmsportverein in Wismar, da hat mir meine Mutti angemeldet, war in der Zeitung, war eine Ausschreibung. Ja, da bin ich also nur hingegangen, weil ich meine Mutti da hingebracht hat. Bin ich auch sehr froh drüber jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich wieder Triathlon mache, dass ich da zumindest eine Schwimmsportvergangenheit habe. Ja, weil das ist immer so eine Sache, das ist ein bisschen schwierig zu erlernen, denn noch im hohen Alter. Es ist möglich, aber es ist schwierig. Dann wurde irgendwann in Wismar die Schwimmhalle abgerissen. Da steht mittlerweile das Wonnemar. Das ist ja vielleicht auch ein Begriff hier zumindest für die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern. Und dann konnte ich nicht mehr weiter schwimmen. Da hatte ich, glaube ich, mal eine kurze Zeit, wo ich nichts gemacht habe. Dann bin ich über einen Kumpel zum Volleyball gekommen. Ja, das lief auch ganz gut. Bis man dann so 15 war, da bin ich nicht mehr großartig gewachsen. Dann wurden die anderen alle ein bisschen größer. Und ich habe so mit 14, 15 angefangen, weil der Mann meiner Mutter damals auch eine Bodybuilding-Vergangenheit hatte, dem so ein bisschen nachzueifern. Und wir hatten bei uns, wo wir Volleyball gespielt haben, in der Halle, es war so eine Dreifelderhalle, die war ein bisschen größer, auch ein so ein Abteil, da waren so alte Kraftraumgeräte. Ne? So ein, ja, wie du vielleicht auch gesagt hast, bei dir hattest du es auch, ne? Dass so ein bisschen Kraftpart da mit drin war, die Möglichkeit war da auch in dieser Sporthalle. Da war es dann immer so, vorm Volleyball bin ich da schon reingegangen. Weil damals, ja, da war ich noch so 14, Anfang 15, da war es schwierig, so ins Fitnessstudio zu gehen, weil da durfte man, glaube ich, erst ab 16 hin oder mit 15 mit Mutti-Pass. Ja, die Erlaubnis von Mutti. So, und dann habe ich nachher ganz viel, da, also vor jeder Volleyball-Einheit habe ich immer gepumpt wie so ein Wilder. Ja, Muskulatur macht dann schon so ein bisschen, ich sag mal, ja, wenn man sich nicht dehnt, was man natürlich als Triathlet heutzutage weiß, wie wichtig das ist. Das hat man als Bodybuilder eher so ein bisschen vernachlässigt, vor allen Dingen, wenn man auch jung ist und keine Probleme hat. Das schmerzt doch nicht so wirklich oder zwickt doch nichts. Ja, wurde Volleyball nachher so ein bisschen zur Nebensache. Und ich war eigentlich nur noch da in dem Kraftraum und wollte dann auch zu Hause dann schon die Hanteln habe ich mir dann besorgt und habe dann angefangen, irgendwo auf so Bierbänken zu trainieren, die ich mir im Keller dann da hingestellt hatte. Und dann war es soweit, dann auch mit Mitte 15 habe ich dann, ja, mit Mutti, glaube ich, bin ich dann hingegangen, habe dann ja so eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass ich im Fitnessstudio trainieren konnte. Ja, habe dann mit 15 angefangen, wie ein Wilder zu trainieren. Parallel zur Schule, teilweise weiß ich noch, wurde da auch mal der Unterricht wurde da mal sausen gelassen. Ich weiß nicht, bin ich nicht zum Sportunterricht gegangen, sondern bin dann ins Fitnessstudio gerannt, um da zu pumpen. Blöd war bloß, dass meine Sportlehrerin da auch einen Vertrag hatte. Die hat mich dann auch mal gesehen. und dann habe ich da trainiert. Und das war eigentlich so, kannst du dir vorstellen, wenn man 15, 16 ist und damals würde ich keinen empfehlen, heutzutage übrigens so früh anzufangen mit dem Sport, weil ja diese Wachstumsfugen sich dann schließen und ich bin auch mit 15, also seitdem ich 15 bin, nicht mehr gewachsen. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt daran lag oder vielleicht wäre ich auch generell nicht mehr gewachsen. Ich würde es aber heute keinem mehr empfehlen. Auf alle Fälle hatte ich damals wirklich gute Erfolge da verzeichnen können innerhalb von kürzester Zeit. Und ich habe eigentlich ab dem 15. Lebensjahr, dann mit 16, wohl es noch krasser, haben andere angefangen mit Rauchen oder haben Party gemacht, haben Alkohol getrunken. Für mich war das immer so, oh nee, wenn ich jetzt rauche, wenn ich jetzt Alkohol trinke, wenn ich mich jetzt schlecht ernähre, ja, da habe ich keinen Erfolg mehr bei dem Sport. Ne? Und das wollte ich ja. Ich wollte ja irgendwo auch gut aussehen, ich wollte Muskelentwicklung haben. So habe ich mich da eigentlich immer tiefer so ein bisschen in die Materie ja, vertieft. Da habe damals im Wonnemar trainiert, Wonnemar Fitnessstudio, das gibt es heutzutage immer noch. Das war ein Fitnessstudio, da haben auch viele Studenten von der ansässigen Hochschule trainiert. Und dann war es ja so, als 15-, 16-Jähriger hast du denn da mit den 18-, 19-, 20-Jährigen zusammen trainiert und warst so stark wie die oder teilweise nachher schon stärker und hast dadurch natürlich auch einen gewissen Teil an Anerkennung bekommen. Ja, bis dann mit denen dann auch als 16-Jähriger oder nachher dann auch 17-Jähriger in die Diskos reingekommen, wo du vielleicht noch gar nicht reinkommen durftest, ne? Weil du natürlich auch dementsprechend vielleicht schon ein bisschen also ja, ein bisschen anders aussahst, ne? Du mit denen mitgefahren bist, du mit den Auto fahren konntest und sowas, was du selber gar nicht durftest und nicht konntest damals. Und das hat natürlich unheimlich motiviert, ne? Und ich habe damals auch viele Freundschaften geschlossen mit Leuten, die dann natürlich da studiert haben. Das sind mittlerweile alles Familienväter und haben auch schon das nächste Studium gemacht und ja, sind hoch angesehene Leute heutzutage und die Freundschaften bestehen immer noch. Ne? Und das ist auch einfach schön. Ja,
Ja,
da habe ich
krass.
also viele Leute wirklich kennengelernt und auch tolle Leute. Ja, doch,
Und
ja.
wie kam es dann von diesem Kraftsport zum Ausdauersport? Was war ja denn da?
Ja, wie kam das? Also, erstmal hatte ich ja schon diese Schwimmsport-Vergangenheit. Dann kam es dazu, ich hatte zwischenzeitlich eine Freundin, die läuferisch sehr gut drauf war. Ja? Und die hat öfter mal also an Volksläufen teilgenommen. Naja, und da bin ich dann auch mal mitgegangen, so am Wochenende oder also nicht jedes Wochenende, aber mal am Wochenende bin mal mitgelaufen. So, und ich hatte immer schon einen sehr geringen Körperfettanteil. Das heißt, ich muss nicht viel rumschleppen mit mir. Ja, und habe dann so diese kürzeren Distanzen gemacht, mal so einen 5-Kilometer-Lauf oder sowas. Und da war ich auch gar nicht so schlecht. Ne? Und auch als Cardio-Einheit, das verbindet man auch mit dem Kraftsport. Dann macht man zuerst einen Kraftsport und hinterher nochmal ein bisschen Cardio, also Ausdauereinheit auf dem Laufband zum Beispiel. Da bin ich halt laufen gegangen. Ja? Und dann der weitere Punkt war dann, es hat ein Bekannter von mir, der studiert hat, der hat sein Rennrad verkauft damals. Das weiß ich noch, war so eine alte Dura-Ace drauf, war total geil, ne? War schon alt, aber war toll, das Rad. Das war so ein Carbon-Gabel, Aluminium-Rahmen, das war mein erstes Rennrad. Das habe ich dann gekauft und er hat auch meine Schuhgröße noch gehabt, also hatte auch noch die Schuhe von ihm. So, und damit hatte ich ja eigentlich drei Sachen zusammen. Ne? Ich konnte ein bisschen laufen. Radsport, also ich sag mal, zum Fahrradfahren gehört nicht viel dazu, das hat nichts mit Können zu tun, das muss man einfach nur machen. Jeder kann, der Fahrradfahren kann auch, ne, auf dem Rennrad vielleicht fahren. So, und dann habe ich angefangen, so ein bisschen nebenbei so ein paar Sprintdistanzen zu machen, so aus Jux und Gaudi. Ne? Sah natürlich ein bisschen lustig aus, denn weil ich immer noch sehr viel Muskulatur dann hatte, die natürlich auch viel Sauerstoff kosten. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, ne? War was anderes. Ja, und so habe ich dann das so ein bisschen schon parallel gemacht, nicht ganz so ambitioniert, aber immer schon so ein bisschen parallel. Ja.
Krass. Und was war so dein größter sportlicher Erfolg? Was würdest du da so betiteln wollen?
Ja, also du siehst schon, dass ich nachher alles so ein bisschen gemixt habe. Ich bin im Bodybuilding würde ich sagen, da bin ich ostdeutscher Meister geworden, 2017 im Bodybuilding. Das war schon sehr herausragend für mich. Ich habe selber auch mal Highwalks gemacht, aber nur einmal. Da hatte ich mich damals mal so für die WM qualifiziert. Das war aber noch vor Corona. Das Ganze ist dann im Sand verlaufen, weil Corona halt damals einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich sag mal, mein emotionalster Moment für mich war eigentlich das Finish meiner Ironman-Langdistanz in Italien. Und das war übrigens ein Jahr, nachdem ich Bodybuilding ostdeutscher Meister geworden bin. Ja, und das war wirklich sehr emotional. Also das weiß ich noch wie heute, wenn man dann so auf diesen Zielteppich kommt und diese Strapazen da, 10 Stunden, 14 hatte ich dann da auf der Uhr gehabt, das war einfach ein geiles Gefühl, ne? Darüber zu laufen und man kommt, also einem kommen da die Tränen, als gestandener Mann kommen einem da die Tränen, das fand ich schon sehr emotional zumindest, ja. Auch wenn das jetzt vielleicht, wenn das keine Qualifizierung war für die WM oder so, aber es war doch schon ein herausragender Moment, an den ich mich gerne erinnere.
Ja, muss man sowieso, ich glaube, so im Triathlon alles nachher was ab, so Mitteldistanz und Langdistanz, so, da ist, glaube ich, jedes Finish ist, glaube ich, schon so ein Erfolg, ne? Also.
Ja, das stimmt. Also auch bei einer Mitteldistanz hatte ich das Gefühl auch nochmal, ja. Also nicht ganz so stark, aber auch. Ja, und das scheint auch bei anderen zu sein, weil ich mich da schon mal so ein bisschen unterhalten hatte und das hatten auch schon andere dieses Gefühl, dann ja, mit Pipi in den Augen, ja.
Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch so ein bisschen zu meinen kleinen Kategorien hier im Podcast. Und ja. Du hast Glück, also mir ist nichts Blödes für Wahrheit oder Pflicht eingefallen, deswegen bleibst du verschont.
Okay. Na gut.
Ja. Ich habe wirklich hart überlegt, aber es ist mir ist nicht, also das mag so eine Kategorie sein, wo man denkt, so da fällt einem immer was ein, aber es muss
gar ja nicht auch, schlimm, machen wir weiter.
Es muss auch zu den Menschen dann passen.
Ja.
Dann wäre meine Frage nach deiner größten Panne. Was hast du dir mal für eine Panne geleistet?
Ja, ich wusste ja, dass diese Frage kommt und da habe ich echt drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, so in sportlicher Hinsicht ist mir eigentlich da gar nicht so wichtig was eingefallen. Also ich habe häufiger mal Pech und das hatte ich auch schon beim Sport. Ich weiß, beim Wettkampf rechtzeitig vorher noch, ungefähr eine Woche vorher, ist mir aufgefallen, dass meine elektronische Schaltung auf meinem Triathlonrad nicht funktioniert. Habe ich gedacht, gut, bevor ich jetzt selber anfange, das Ding auseinanderzubauen und die Einzelteile zu wechseln, bringe es zum Radladen, wollte es reparieren lassen, habe ich es auch einen Tag vor dem Wettkampf wiedergeholt, wo mir gesagt wurde, es wurde repariert. Und am Tag des Wettkampfs stelle ich fest, ey, das geht schon wieder nicht oder es geht immer noch nicht. Das war richtig viel Pech. Aber ansonsten so als Panne, wenn du mich dahingehend fragst, privat ist mir da mal was passiert. Und zwar die Frau von meinem Cousin. Wir haben uns Weihnachten eigentlich getroffen, also in der ganzen Familie. Und es waren alle da und ich komme rein und sage allen guten Tag. Und auf einmal sehe ich eine Frau, das war die Frau von meinem Cousin, die ich natürlich schon jahrelang kenne und ich habe sie nicht wiedererkannt. Sie war vorher beim Friseur und hatte eine ganz andere Frisur. Ich habe diesen Menschen nicht erkannt und habe mich erstmal vorgestellt. Hallo, ich bin Johannes, weil wie höflich wie ich bin, sage ich, hallo, ich bin Johannes. Ja, das weiß ich doch, Mensch. Oh Gott, da bin ich ganz rot angelaufen. Ja, das war ein bisschen unangenehm und alle haben richtig gelacht, obwohl es eigentlich, naja, das war eine richtige Panne. Ja, da kann ich mich immer noch gut
erinnern.
Sehr unangenehm.
Ich hätte auch mal seit langem wieder eine Panne. Und zwar, ich bin mal zum Wettkampf gefahren und ich bin so gefühlt eine Dreiviertelstunde auf der Autobahn in die falsche Richtung gefahren.
Ach du Scheiße. Ja gut, ich fahre immer gerne mit Navi. Das hätte mich wahrscheinlich dann schon rechtzeitig dann gewarnt.
Das ist nämlich so das Problem. Also ich fahre auch viel mit Navi, aber so halt dann erst, wenn ich in die Region komme, wo ich mich nicht auskenne.
Ach so. Und
das war so halt in dem Trott, weil immer viel nach Berlin gefahren und dann, ja, wir fahren erstmal Autobahn Richtung Berlin und gucken dann, aber ich musste nach Hamburg.
Scheiße. Na gut, also, dann ist es jetzt vielleicht eine Lehre, dann stell dein Navi an, dann weißt du auch schon, wann du ankommst, weil die Zeitprognosen sind immer recht gut. Ja.
Dann dein Lieblingsgetränk in der Offseason.
Ja, als Hybridathlet frage ich dich jetzt, was ist Off-Season? Ne? Da hat man eigentlich immer was zu tun.
Ja,
da gibt es keine Off-Season. Die Muskulatur wird ja im Winter gemacht oder der Waschbettbauch wird ja auch im Winter gemacht und ansonsten wird Fahrrad gefahren. Ja, also so ein richtiges Lieblingsgetränk, was ich mir gönne. Also wie gesagt, ich komme aus dem Bodybuilding. Ich habe das über 15 Jahre lang gemacht. Ich bin noch nicht mal so, dass ich irgendwie einen großartigen Hieper habe auf Schokolade oder auf irgendwas. Also ich bin auch sehr, sehr einfach strukturiert. Alkohol trinke ich tatsächlich nicht. Ich will es jetzt keinem aufzwingen, gar nicht, aber mir schmeckt das einfach nicht. Also was ich mal ganz gerne trinke, so heiße Milch mit Honig.
Oh ja.
Aber wie gesagt, jetzt, ob das ein richtiges Lieblingsgetränk ist, kann ich sagen. Ich bin da ganz einfach strukturiert, trinke meist mein Wasser und das passt schon.
Ich hätte jetzt gedacht, so 5 rohe Eier oder so.
Nee, sowas Ekliges habe ich tatsächlich auch nie gemacht. Also ich weiß, in der Wettkampfvorbereitung, da gab es eine ganze Menge an Eiern, also weil du dann nachher auch versuchst, gar keine Kohlenhydrate mehr aufzunehmen, um dich zu entladen und so weiter. Aber ob die roh sein müssen, ja, das stelle ich dann nochmal so ein bisschen zur Debatte.
Gut, und wen willst du hier auf die VIP-Gästeliste setzen?
Ja, da muss ich leider zugeben, ich habe nicht alle deine Podcasts gehört, deswegen weiß ich nicht, ob derjenige schon da war. Ich würde mir wünschen, Peter Sager
Oh ja,
einfach mal
sehr.
einzuladen, ne, der Trainer von Jan Ullrich oder auch von André Greipel. Also gerade mich als Coach würde das mal wirklich interessieren. Ich hatte ihn mal kennengelernt hier im Cube Store in Rostock, da war André Greipel mal, hat sein Buch vorgestellt, genau, da war auch mal da und da deswegen kam mir so diese Idee, ne? Der müsste
Ja.
doch auch greifbar sein, vielleicht.
Ja, das kriegt man sicherlich mal organisiert.
Und sich vor allen Dingen mal so einen Oldschool-Coach anzuhören, wie da so die Mentalitäten sind, wie der da rangehen würde und so, das wäre schon mal interessant.
Ja, vielleicht lässt sich da ja auch was arrangieren, ne, mit der
Ja.
Nominierung zusammen von Jens Vogt. Also
Ja, ja, ja,
das
ja, ja.
würde
Das,
ja
genau,
sehr,
das,
sehr gut passen.
ja, ganz genau. Habe ich mir auch so gedacht. Ne? Also,
Ja.
wenn du an einen rankommst, kommst du vielleicht an den anderen auch ran.
Ja.
Ne?
Ja, ich habe eine Idee, wie man das organisieren könnte.
Ja, mach das mal.
Und dann dein Song für die Laktatdusche Playlist. Was packst du
Ja,
rauf?
das ist auch so. Ich höre tatsächlich so, auch wenn ich intensive Einheiten mache, ganz viel Techno so. Das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Jetzt habe ich mal so ein Lied rausgesucht, was mir gefällt und vielleicht auch einigermaßen bekannt ist aktuell. Ich weiß nicht. Ein bisschen Aroma von Roger Whittaker, aber natürlich neu gemacht von Stereo Act. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, aber das wird
Sagt
halt
dir
mein.
gar nichts.
Das wird mein
Hör.
neues Einschlaflied.
Na, ob das einschlägt, das weiß ich nicht. Aber hörst du mal an, das ist auf alle Fälle ein Gute-Laune-Song. Ja, den ich auch
Ja.
mal gerne mal auf die Kopfhörer mache, wenn ich mal laufen gehe. Ja.
Perfekt. Ich packe was Ähnliches drauf. Ich packe Prada rauf. Also Interpret kann ich nicht aussprechen. Das ist mir zu kompliziert, aber auf jeden Fall wird man kennen. Ist
Wie heißt das
so
Lied bitte? Sag doch mal.
Prada.
Prada, okay. Das schreibe ich mir mal auf und werde das auch mal gleich googeln oder
Ja.
mal auf hören.
Perfekt, dann ich danke dir für deine Zeit. Hat mir sehr
Ja.
viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und ich hoffe doch vielleicht, dass der ein oder andere Hörer sich mal bei dir meldet und vielleicht so du ihm helfen kannst, seine Ziele zu verwirklichen.
Gerne,
Und
gerne doch.
ich sage von meiner Seite, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.
Bis denn. Ciao.